Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Diese Folge ist eine besondere Folge und zwar eine Jubiläumsfolge. 40 Jahre CCP. Und zu diesem Anlass erzählt Thomas Krauter, Gründer der CCP, im Gespräch mit Holger Hoheisel, was ihn zur Gründung von CCP motiviert hat. Mit der Erfahrung aus 40 Jahren Softwareentwicklung gibt Thomas außerdem einen Ausblick darauf, wie sich der Softwaremarkt in der Zukunft weiterentwickeln wird. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. In diesem Jahr feiert CCP das 40-jährige Firmenjubiläum. Das heißt, 40 Jahre Lizenzen verstehen, Lizenzen beschaffen und Lizenzen managen liegen hinter uns. Und ich persönlich hoffe, dass mindestens genauso viele Jahre auch noch vor uns liegen werden. Über all die Jahre stand bei CCP immer die Lizenz im Fokus. Dennoch hat sich das Geschäft immer wieder deutlich verändert. Das Besondere an dieser Folge heute ist, ihr erfahrt, wie alles begann. Denn bei mir in der Lizenzlage ist Thomas Krauter. Thomas Krauter hat 1985 CCP gegründet. Thomas, es freut mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo Holger, freut mich auch, dass wir hier mal ein bisschen in den Anekdoten stöbern können.
Das machen wir natürlich sehr, sehr gern. Dann fangen wir doch mal an. Erzähl uns doch mal, was hat dich damals bewogen, CCP zu gründen?
Na, es ist eine ganz lange Geschichte. Das fängt eigentlich mit der ganz frühen Computertechnologie an, weil ich war in Altensteig zusammen mit dem Thomas Hensler auf dem Gymnasium und ich war eigentlich schon damals immer daran interessiert, so Technologien zu erforschen und zu schauen, was verbirgt sich dahinter. Nach meinem Abi kam ich zur Bundeswehr, bin dann in der Kaserne beim Wachdienst gehockt. Und ich dachte, Menschenskind, da musst du mal deine Zeit ein bisschen produktiver verbringen. Ich habe mir damals so einen Taschenrechner von Texas Instruments zugelegt. Das war ein TI 59 und das war damals ein A teures und B sehr innovatives Gerät. Also da konntest du hergehen und tatsächlich 255 Programmschritte einprogrammieren und das dann auf Magnetkärtchen speichern. Damit habe ich meine Bundeswehrzeit verbracht und ich habe dieses Ding dazu gebracht, allen möglichen Mist tatsächlich programmatisch zu tun. Dann kam Commodore mit dem VC20, dem VC64. Ich ging an die Uni und Personal Computer waren damals tatsächlich eine Seltenheit. Holger, kannst du dir das vorstellen, dass jemand als Professor in der Uni hockt und keinen Computer hat?
Ja, also 1985 war ich noch in der Schule, da habe ich in der WG gelebt und wir hatten bei uns tatsächlich einen Computerfreak gehabt und das war der einzige, der einen Computer hatte und da war schon Exot damals, absolut.
Ja, du warst damals ein kompletter Exot. Ich hatte mir damals dann tatsächlich einen von den ersten PCs von Triumph Adler zugelegt. Das war noch bevor IBM mit seinem PC daherkam und damals war Software irre teuer. Also da gab es zwar Textverarbeitungsprogramme, aber für die hast du 2000 Mark bezahlt. Das Geld hast du als Student natürlich nicht gehabt. Und dann haben wir uns hingehockt und haben tatsächlich Programme in Assembler geschrieben. Also es war wirklich sehr rudimentär. Wir haben da Codes auf Karo-Papier geschrieben und haben uns überlegt, kann das funktionieren? Und dann haben wir das Karo-Papier binär in den Rechner übertragen. Und irgendwann kam Software dabei raus, da konntest du Texte damit schreiben und dann die auch noch seriell an irgendeine Typenradschreibmaschine schicken. Und die hat dann, deine Hausarbeit ausgeworfen. Das hatte dann Kreise gezogen. Also wir waren dann im Zirkel und die haben gesagt, ha, geh zum Thomas Krauter. Da hast du einen Computer, da kannst du deine Texte eintippen, auf eine Diskette speichern und an der Schreibmaschine reproduzieren. Damals waren wir dann relativ populär.
Ich bin gerade am Überlegen für unsere jüngeren Hörer. Vielleicht erklärst du mal kurz, was eine Diskette ist, weil vielleicht werden die Jüngeren das gar nicht mehr wissen.
Ja, all den. Alte Henny, du, also eine Diskette ist was, da kannst du eine ganz begrenzte Datenmenge drauf sparen. Es geht sehr, sehr langsam. Also ein Foto, was du heute mit einem iPhone machst, dazu hätte man damals etwa 20 Disketten gebraucht, um ein Foto zu speichern.
Wahnsinn, ja.
Du hättest damals Computer, die hatten 32 Kilobyte Hauptspeicher. Also das waren wirklich rudimentäre Sachen. Aber wir haben gelernt, wirklich mit den Basics umzugehen. Wir haben gelernt, mit restriktiven Hardware-Anforderungen kreativ zu sein und um alle möglichen Tücken rumzukommen. Das ging dann in dem Schritt weiter. Ich hatte dann so eine gewisse Fangemeinde, die haben diese Software benutzt. Die waren dann hauptsächlich an der juristischen Fakultät in Marburg beschäftigt. Das lag auch daran, dass ich damals mit einer Juristin liiert war. Und die kamen natürlich alle und haben gesagt, Herr Menschenskind, wie schaffst denn du das da, deine Texte zu verarbeiten? Heutzutage ist es ja vollkommen irrwitzig. Also Textverarbeitung ist was, mit dem wirst du groß als Digital Native. Damals war das total neu. Gut, und ja. dann ging's weiter, ne? Ich war damals in der betriebswirtschaftlichen Fakultät und da gehst du natürlich in das eine oder andere Seminar, da musst du hergehen und Referate halten, Grafiken an den Bildschirm schmeißen. Und ich habe damals meinen Computer dann weiter programmiert, dass er nicht nur Texte bauen konnte, sondern auch Charts und so Zeugs auf Folien bringen konnte. Und dann wurden die Professoren an der Uni in Marburg neidisch. Und die haben gesagt, Menschenskind, Krauter, wieso sehen deine Folien so gut aus? Wie machst du denn das? Dann habe ich gesagt, hallo, ich habe einen Computer. Und es war damals tatsächlich so, es gab Fachbereiche, da saßen die Profs da und hatten eben keinen Computer. Aber, gute Nachricht, die bekamen welche. Und dann kamen sie alle zu mir und haben gesagt, du, lieber Thomas, kannst du mir mal sagen, wie du diese Folien machst? Und dann bin ich draufgekommen, dass man Programme verkaufen kann. Und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Man hat APIs entwickelt, wir haben Toolkits gebaut und die Nachfrage stieg. Von der Uni in Marburg hat sich's rumgesprochen. Die nächste Uni, die kam, wenn ich mich recht erinnere, war die in Regensburg, dann die in München, dann die in Stuttgart und die wollten dann alle mit dieser Software arbeiten, um gute Folien zu produzieren. Ja, und dann habe ich mich an den Thomas erinnert, weil mir stieg das Ganze über den Kopf und habe gesagt, Menschenskind, ich bin so eher der Techniker, ich möchte es vorwärts treiben, aber ich brauche irgendjemand, der diesen Laden strukturiert und vorwärts bringt. Und da habe ich den Thomas angerufen und habe gesagt, hey, Hense, was machst du da bei deinen, wo war er damals? Ich glaube, es war die Firma Boco, die hat, Wäsche gereinigt. Ich habe gesagt, Thomas, das ist nichts für dich. Komm nach Marburg, lass uns was Neues angehen, oder? Das hat er damals auch erzählt, Holger, oder?
Also in der Folge 66 hat Thomas ja zum Anlass von seinem operativen Ausscheiden so einen Rückblick uns gegeben, ganz genau. Das heißt, da hat er schon mal von erzählt.
Ja, also ich hatte ihn dann überzeugt, er hatte Blut geleckt und er kam dann nach Marburg und wir haben dann in einer ganz kleinen Mini-Bude gestartet. Das war ein Büro, das hatte keine 40 Quadratmeter und wir waren tatsächlich zu zweit, haben uns dann relativ schnell noch eine Sekretärin eingestellt. Dann kam der Jerry Tamik, ein sehr genialer Programmierer, den ich aus Schweden hergeholt hatte und der heute noch bei AutoCAD in der Schweiz arbeitet, der kam dann her. Und wir haben mal angefangen, das alles ein bisschen zu kanalisieren. Wir haben nach wie vor Toolkits verkauft zur Grafikprogrammierung. Wir haben damals auch schon angefangen, Kurse zu geben für Siemens, was Interaktion und UI-Algorithmen angeht. Aber dann kam eigentlich der Mega-Durchbruch für die CCP. Das war der Ventura Publisher. Das wird der Thomas auch erzählt haben. Das kam durch eine Verbindung, die wir zu Digital Research hatten. Eine Technologie, mit der ich die ganzen Grafikprogramme für die Uni programmiert habe. Und dann kam der Europachef von Digital Research, kam eines Tages und hat mir einen Satz von 6 Disketten geschickt und hat gesagt, Thomas, das ist ein geiles Programm, schau das mal an. Das war ein Programm, das hieß Ventura Publisher und es war bahnbrechend damals für PCs, weil du konntest tatsächlich hergehen und WYSIWYG, also what you see is what you get, Dokumente am PC tatsächlich gestalten. Und da haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, hey, das ist ein komplett geniales Programm, aber das kann in Deutschland kein Mensch benutzen, weil alles Englisch ist. Die verstehen das nicht. Dann haben wir das übersetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Thomas überzeugt und habe gesagt, pass auf, ich muss da rüberfliegen. Ich muss denen erzählen, dass wir in Europa die Vertriebsrechte für dieses Produkt haben wollen. Und es hat dann auch funktioniert. Ich war dann in die USA, habe mit den Entwicklern gesprochen. Die haben ein bisschen blöd geguckt, weil ich kam mit einer Diskette an und habe gesagt, schieb das in deinen Rechner und plötzlich läuft dein Programm auf Deutsch. Da haben die ein bisschen Bauklötze gestaunt, aber haben gesagt, hey, das ist cool, das tun wir. Und das war eigentlich so die Basis für das Lizenzgeschäft für die CCP Software, weil wir haben dann tatsächlich von diesen Ventura Publishers innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel verkauft. Und es war damals ein Programm, da hast du ordentlich Geld dafür bezahlt. Also die Basislizenz war gepreist mit 2500 Mark damals noch und es war viel Geld, ne?
Ja, damals waren die Preise sowieso insgesamt noch ganz andere. Aber es ist schon spannend, dass der ja gar nicht so beliebte Wehrdienst, wie du es beschrieben hast, Quelle von so einer Innovation ist. Das war mir bislang auch nicht bewusst.
Alles.
Jetzt wird ja heute auch so von Startups gesprochen. Wie war das denn damals? Welche Herausforderungen hattest du denn bei der Gründung von CCP?
Also damals hat man nicht über Startup-Kultur nachgedacht. Da hat man gesagt, okay, ich habe eine Idee. Ich meine, damit kann ich Geld verdienen. Und dann hast du dich hingehockt und hast irgendwie versucht, das selber zu finanzieren. Also die finanziellen Mittel, die du damals brauchtest, um mit sowas zu starten, die waren relativ bescheiden. Und du hast dich auf einem Niveau da selber finanziert. Das ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und es ist dann irgendwie auch ein bisschen damals im Schneeballprinzip gewachsen. Du bist nicht hergegangen und hast geguckt, wer kann mir diesen Scheiß finanzieren, sondern du hast gesagt, okay, ich brauche ein relativ bescheidenes Kapital. Ich habe eine gute Idee. Ich investiere mal in allererster Linie meine Arbeitsleistung. Ich investiere wenig. Wir haben damals sehr, sehr sparsam gewirtschaftet. Also der Thomas und ich, wir haben uns zum Beispiel ein gebrauchtes Geschäftsauto geteilt. Ganz einfach, um Kosten zu sparen, über die Runde zu kommen. Es wurde dann peu à peu besser. Und nachdem der Ventura Publisher, sagen wir mal so als Treiber des Geschäfts, uns wirklich vorwärts gebracht hat, dann sind wir hergegangen und haben uns überlegt, was braucht es denn sonst noch? Und dann sind wir auf den Punkt gekommen, dass mit dem Ventura Publisher konnte man damals perfekte Seiten gestalten. Aber ich habe gesagt, pass auf, wir haben ein Defizit im Bereich grafischer Gestaltung. Es gab damals kaum irgendeine Software, mit der du kreativ Grafiken kontrollieren konntest oder erzeugen konntest. Und deshalb haben wir dann angefangen, tatsächlich selber zum Teil die Systemsoftware zu modifizieren. Und wir haben unsere eigene Anwendung draufgesetzt und haben gesagt, wir haben was Neues. Das hieß damals Gem Artline. Das war damals schon ein ziemlicher Hit, weil das erste Programm war, das Schriften skalieren konnte, das mit Vektorgrafiken, Farbverläufe und all mögliches Zeug realisieren konnte. Und da sind die Amis natürlich relativ schnell wach geworden und haben den globalen Vertrieb von diesem Programm übernommen. Das war damals Digital Research in Monterey. Die haben da eine weltweite Lizenz von uns gekauft und plötzlich war CCP in Marburg der Nabel der Grafikentwicklung. War echt cool.
Prinzip Silicon Valley mitten in Hessen.
Ja, also wir saßen da oben. Wie heißt das Restaurant nochmal, das da unterhalb der Marburg ist?
Bückingsgarten.
Der Bückingsgarten, genau. Im Bückingsgarten, da gingen die Leute aus Kalifornien ein und aus. Wir saßen da oben, haben diskutiert, was tun wir, wie entwickeln wir es weiter. Blöderweise hat uns dann einer ins Geschäft gepusht. Rat mal, wer das war.
Die Zeit, vermutlich Microsoft,
ja? Ja, Bill Gates. Bill Gates mit seiner scheiß Garage hat Microsoft Windows entwickelt und sich dann tatsächlich IBM unter den Finger gewickelt. Und das war dann der Ausstieg für Digital Research. Und das war dann die Zeit, wo GEM etwas ins Hintertreffen geriet. Und na gut, dann hat Microsoft übernommen. Und das war damals auch die Zeit, wo wir gesagt haben, pass auf, jetzt müssen wir ein bisschen Risiken verteilen, weil die CCP war richtig gut aufgestellt im Softwarevertrieb und die Entwicklung war fürchterlich wackelig. Und dann haben wir gesagt, jetzt trennen wir mal die Risiken und splitten das ein bisschen. Auf der einen Seite die Vertriebslizenzseite, auf der anderen die Entwicklungsseite. Eigentlich eine logische Konsequenz, weil die Entwicklungsseite ist immer extrem risikobehaftet. Du weißt nie, was du tust und ob es funktioniert, während die Vertriebsseite so immer ein stabiles Standbein ist. Ich denke, das kannst du nachvollziehen, oder?
Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn man sieht, was so aus Microsoft geworden ist, steckt natürlich in der Entwicklung auch eine ganze Menge Potenzial drin.
Komplett korrekt. Aber damals als kleine deutsche Firma, und das gilt heute eigentlich nach wie vor, deutsche Startups haben eigentlich eher schlechte Karten. Die Innovation kommt aus dem Silicon Valley und ich weiß nicht warum. Weil wir haben keine blöden Ideen hier in Deutschland. Das kann vielleicht mal ins nächste Thema überleiten, oder Holger?
Ja, ich würde gerne nochmal auf CCP zu den Anfängen zurückkommen. Und zwar, du hast ja beschrieben, ihr wart damals echte Pioniere. Es fing an in dem universitären Umfeld. Wie war denn die Situation in den Unternehmen? Wie kam es denn dazu, dass CCP dann auch Fuß gefasst hat in den Unternehmen und aus dem universitären Bereich dann rausgekommen ist?
Ja, die waren hungrig. Die haben nach Lösungen gesucht und hatten keine. Ein Beispiel war zum Beispiel Porsche. Ne? Eine ganze Zeit lang war unser Software Standardsoftware bei Porsche, um irgendwelche grafischen Sachverhalte aufzubereiten. Es gab am Markt nichts, was das getan hätte. Und deshalb waren wir dann bei Porsche und lustige Anekdote, der Thomas, ne? Hatte da schon seine Kontakte. Der ist, als wir in Weissach waren, auf dem Testdrive, hat der mit irgendwelchen Porsche-Leuten neue Porsches ausprobiert und ist über die Runde gedüst. Und der Thomas Krauter saß bei der IT und hat mit ihnen gesprochen, wie sie ihre Probleme am besten löset.
Gute Arbeitsteilung.
Ja, fand ich damals auch. Aber es hatte dann jeder sein Porsche abbekommen.
Wenn du hast ja eben schon auch so die heutige Startup-Szene so ein bisschen angesprochen. Jetzt denkt mir ja damals Pionierzeit. Weiß gar nicht, ob du die Antwort schon gegeben hast. Wie ist denn deine Sicht aus von heute her? Waren denn damals, war es denn leichter, ein Unternehmen zu gründen? Waren denn die Chancen damals größer als jetzt heute, wo es schon ganz viel gibt, wo man sich ja gerade in dem Softwarebereich schon extrem spezialisieren muss, um mit neuen Themen auf den Markt kommen zu können? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich meine, eins ist relativ klar. Damals war der Markt sehr, sehr breit gefächert. Da waren relativ wenige Nischen besetzt. Und wenn du dann mit was dahergekommen bist, das hat gesagt, ich mache jetzt die grafische Illustrationssoftware. Und vorausgesetzt, du hattest die richtigen Ideen und konntest das auch umsetzen, ja, da warst du damals erfolgreich. Heute ist das alles viel, 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 viel mehr spezialisiert. Also schau doch mal zum Beispiel den kompletten Bereich KI an. Das ist nicht nur viel spezialisierter, sondern du brauchst auch noch viel, viel mehr Know-how. Und das liegt heute nicht mehr unbedingt in der Softwareentwicklung, weil das, was wir damals programmiert haben, könnte dir heute wahrscheinlich eine KI aus dem Stegreif hinstellen, wenn du in der Lage wärst, die KI zu managen. Und deshalb splitzt sich das heute. Also das, was wir damals getan haben, nämlich Software zu entwickeln und auch diese ganzen Komponenten wie Server-Client-Konstruktionen zu bauen und zu sagen, pass auf, ich baue jetzt eine Website, das wird dir zunehmend KI abnehmen. Und deshalb geht die Schere da auf. Es gibt Leute, die müssen die KI dann managen und es wird Leute geben, die können die KI kontrollieren. Und das, was dazwischen war, also der traditionelle Softwareentwickler, da würde ich sagen, also der wird sich über lang oder kurz vermutlich auslaufen. Und da geht die Schere auf.
Oh, das ist natürlich spannend, weil gerade bei Softwareentwicklern, wo ja ein großer Bedarf nach wie vor ist, hoher Fachkräftemangel, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, ohne diese ja hochspezialisierten Fachkräfte auskommen zu können.
Ja, da ist meiner Meinung nach, also im deutschen Ausbildungsmarkt, rennen wir da noch ein bisschen in die falsche Richtung. Das heißt, heutzutage irgendwelche Fachinformatiker auszubilden und ihnen zu erzählen, pass auf, ihr müsst jetzt mal die grundsätzlichen Thematiken der strukturierten Programmierung kennenlernen, das ist eine Gattung, die wird definitiv aussteigen. Was die lernen müssen, ist, mit Big Data umzugehen, Daten zu analysieren und zu schauen, wie ich mit diesem ganzen Informationswust, der im Internet im Moment passiert, wie man damit tatsächlich umgehen kann. Und das ist schwierig. Dazu muss man sich spezialisieren. Dazu braucht man auf der einen Seite Fachverstand und zum anderen braucht man ein sehr spezialisiertes Informatikwissen, damit man ganz einfach hergeht und mit dieser Informationswust zurechtkommt. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich ein gewisses Grundverständnis darüber, wie Computer funktionieren, wie Speichersysteme funktionieren, wie Netzwerke funktionieren, weil sonst bist du komplett verloren.
Ja, das heißt, ich höre so ein bisschen raus, dass du vielleicht heute, wenn du heute noch jugendlicher wärst oder heute mit der Uni anfangen würdest, vermutlich einen anderen Weg einschlagen würdest. Oder kannst du dir vorstellen, dass du heute genauso unternehmerisch als mit viel Pioniergeist wieder agieren würdest?
Ja, der Pioniergeist, Holger, ist was, der darf nicht sterben. Es muss sich bloß das Ziel und der Weg ein bisschen ändern. Ich meine, heute heißt Pioniergeist, du hast ein Ziel im Kopf und du weißt auch, welchen Weg du verfolgen möchtest. Das galt damals und es galt auch heute. Bloß die Mittel und die Wege sind andere. Damals bist du hergegangen und hast tatsächlich mit der Hand am Arm Code geschrieben. Du hast C programmiert etc. Das tut heute niemand mehr. Die Programmiersprachen haben sich in einer Art und Weise weiterentwickelt, dass es tatsächlich sehr, sehr viel intelligenter wird. Also C wurde fast überall durch Python und andere Programmiersprachen abgelöst, die jetzt tatsächlich dafür stehen, KI zu steuern. Das heißt, damals hast du Bytes von einer Schnittstelle zur anderen geschoben oder von der Diskette gelesen oder wieder reingeschrieben. Heute gehst du her und gibst Algorithmen vor. Du analysierst Daten. Es ist eine komplett andere Sichtweise auf die Arbeit als Softwareentwickler. Heute kämpfst du mit Daten. Du kämpfst mit datenschutzrechtlichen Restriktionen und du kämpfst mit Ethikfragen etc. Alles das, was im Bereich des Machine Learning im Moment angesagt ist. Das heißt, das grundlegende Berufsbild ändert sich.
Ja, das ist ganz, ganz spannend, weil in der Folge 66 hat Thomas Hensler aus Sicht der Lizenzierung genau das Gleiche beschrieben. Das hat sich ja auch die Lizenzierung von damals, von den Boxen zu heute, zu Subscriptions extrem verändert. Dass du das jetzt aus der technischen Sicht, aus der Entwicklersicht fast identisch beschreibst, nur mit einem anderen Fokus, das ist schon bemerkenswert.
Ja, aber das ist das, was unterm Strich tatsächlich übrig bleibt, ne?
Ja, das ist so. Was würdest du denn mit deiner langjährigen Erfahrung heute jungen Menschen erraten, wie es, wenn sie sich unternehmerisch betätigen wollen, vielleicht auch darüber nachdenken, ein Startup zu gründen oder vielleicht ein Startup gegründet haben. Kannst du denen irgendwas an die Hand geben, was du aus deiner Erfahrung sagst, das finde ich extrem wichtig?
Ja, kann ich. Also, lest mal ein Buch. Das hat ein gewisser Russell L. Eckhoff geschrieben und dieses Buch heißt The Art of Problem Solving. Das ist schon ziemlich alt. Aber der Russell L. Eckhoff, das war ein Professor, der hat am MIT, am Massachusetts Institute of Chicago, gearbeitet. Und der hat dieses Buch verfasst. Er hat gesagt, pass auf, seid mutig. Geht nicht, gibt's nicht. Geht 5 Schritte zurück, sät den Wald vor lauter Bäumen. Und er hat da jede Menge praktische Beispiele. Und das ist eigentlich was, das würde ich jedem mitgehen. Und die Message ist einfach, lasst euch nicht entmutigen, weil es gibt für alles eine Lösung. Und wenn es es heute nicht gibt, dann gibt es es morgen. Und wenn ihr dran glaubt, könnt ihr es umsetzen. Das ist die eine Message, die du als Gründer oder als Unternehmer einfach mitnehmen solltest und zu sagen und erkennen solltest, okay, geht nicht, gibt's nicht. Geh 5 Schritte zurück, säe den Wald vor lauter Bäumen und kümmere dich drum, wie du dein Ziel erreichst.
Ja, also das ist eine sehr spannende Aussage, denn alles das, was man ja schon weiß, dass es geht, das gibt's ja vermutlich auch schon. Das heißt, mit diesem Leitspruch im Hinterkopf kommt man dann natürlich auch auf neue Ideen, im Zweifel dann auch auf Innovationen.
Klar. Und ich meine, okay, ich habe jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich da aufs alten Teil zurückgebe. Weil Innovation bleibt Innovation. Und im Moment muss ich dir sagen, also bin ich tatsächlich sehr engagiert, was KI und Machine Learning angeht. Und na, was vor 40 Jahren die Grafiksoftware war, ist heute die KI. Da kannst du hergehen und dir täglich neue spannende Felder und Aufgaben suchen. Das Einzige, wodurch du dich nicht abschrecken lassen solltest, ist, dass irgendjemand kommt und sagt, das funktioniert doch nie. Den Leuten darfst du nicht glauben. Es wird immer irgendwann funktionieren. Das würde ich noch auf den Weg mitgeben.
Ja, was das Spannende an diesem ganzen KI-Umfeld ist, vermutlich im Vergleich zu vor 40 Jahren, ist, dass die Dynamik ja unfassbar groß ist. Da kommt ja jeden Tag fast was Neues auf den Markt. Da auch mitzuhalten und seine Nische zu finden, stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor.
Das ist nicht mehr und nicht weniger einfach wie früher. Also wenn du früher festgestellt hast, du möchtest jetzt Grafiksoftware programmieren, dann wirst du heute sicherlich in dieser ganzen KI-Welt ein Betätigungsfeld finden, wo du sagst, okay, da fehlt's noch, da kann ich meinen Beitrag dazu leisten. Und dann kommst du mit einem Startup daher und es wird in aller Voraussicht nach auch funktionieren, wenn du es richtig machst.
Ja, das hört sich spannend an. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer der Lizenzlage, wir freuen uns immer sehr, wenn wir von euch Feedback bekommen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns auch Themenimpulse gibt und vielleicht habt ihr ja auch selbst Lust, einmal mit uns ins Gespräch zu gehen und ein Thema, was euch bewegt, mit uns zu diskutieren. Ihr erreicht uns unter lizenzlage@ccpsoft.de. Thomas, vielleicht kannst du uns mit deiner Erfahrung noch so einen kleinen Ausblick geben. Wir haben ja jetzt doch viel in die Vergangenheit geguckt. Jetzt waren wir mit KI so in der Gegenwart. Was glaubst du denn, wo entwickelt sich der Markt hin, technologisch, aber vielleicht auch nochmal mit Bezug auf unsere Hörerinnen, auf unsere Hörer, vielleicht auch so von der Art der Bereitstellung von Software verbunden mit der Lizenzierung von Software?
Naja, also das weißt du genauso gut wie ich, lieber Holger. Die Art der Lizenzierung wird sich ändern. In dem Moment, wo KI-Modelle entwickelt werden, werden die Leute nicht mehr hergehen und irgendwelche Microsoft Office-Lizenzen lizenzieren. Natürlich werden sie das in Zukunft auch noch tun. Das fällt nicht weg. Aber der Fokus, der wird schon ein bisschen wegdriften, weil da ist mehr Business Intelligence, Analyse und Prediction gefragt. Schau mal zum Beispiel ins Versicherungsfeld. Was treibt denn Versicherungen um? Die sind getrieben von ihrem ROI, die möchten hergehen und auf der einen Seite ihren Kunden möglichst günstige Versicherungstarife anbieten. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich gucken, dass sie das auch finanzieren können und entsprechend Geld verdienen, weil so funktionieren Versicherungen nun mal. Das heißt, der ganze Bereich wird sich in Zukunft tatsächlich verschieben. Und was die Lizenzierungsthematik angeht, da werden die gewinnen, die Hoheit über die Daten haben, möchte ich mal so definieren, und die nicht nur die Hoheit über die Daten haben, sondern die auch in der Lage sind, diese Daten so zu strukturieren und für sich selber anzuwenden, dass sie damit tatsächlich erfolgreich in ihrem Geschäftssegment sind. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, oder?
Nein, ich glaube nicht. Also es zeichnet sich ja schon ab. Es gibt ja ein paar ordentliche Datensammler auf dem Markt und die würden die Daten nicht sammeln, wenn sie nicht in der Zukunft damit was vorhätten. Wie sich das dann genau ausgestaltet, wird abzuwarten sein. Aber dass irgendwas damit gemacht wird und irgendwas damit oder irgendwie damit dann auch ordentlich Geld verdient wird, ich glaube, das ist schon absehbar, ja.
Und deshalb wird es in Zukunft nicht mehr darauf rauslaufen, was für eine schlaue Software kannst du programmieren, um irgendwelche Vierecke, Kreise oder Texte zu zeichnen, sondern ich glaube, der Trend geht schon dahin, welche Software kannst du zur Verfügung stellen, um mich oder eine Unternehmung oder eine Subunternehmung möglichst intelligent in meiner Entscheidungsfindung und in meiner Umsetzung zu unterstützen. Da möchte ich meinen, liegt komplett die Zukunft drin.
Ja, das ist eine spannende Aussage, spannender Ausblick. Thomas, herzlichen Dank für die spannende Einblicke ja in eine weit zurückliegende Zeit und in eine vielleicht gar nicht so weit vor uns liegende Zeit. Wir haben jetzt in sehr kurzer Zeit einen kompletten Zeitraffer durchlaufen. Vielen Dank für das sehr kurzweilige Gespräch und vielen Dank, dass du ja dem Gründer von CCP und unseren Hörern damit eine Stimme gegeben hat, dass sie jetzt wissen, wem sie das ursprünglich zu verdanken haben.
Herzlichen Dank. Ja, Holger, du nicht dafür.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, es würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und euch auch die nächste Folge wieder anhört. Viele Grüße aus Marburg. Tschüss, Thomas. Und tschüss, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Ja, tschüss Holger, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Lizenzlage. Die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. CCP ist ein Pionier im Softwaremarkt. Ausgehend von der Entwicklung von Software wurde das Thema Vertrieb und Lizenzierung schnell erkannt. CCP hat sich deshalb schnell aufgeteilt in eine Gesellschaft mit Schwerpunkt Softwareentwicklung und eine mit dem Fokus Softwarelizenzen. Das Thema KI wird in Zukunft dominieren. Mit KI werden auch neue Lizenzmodelle entstehen, die eventuell stärker auf datenbasierten Modellen beruhen.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.